Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag. Ja, heute in der Nachmittagsplattform oder in der Sendung heute Nachmittag geht es um das Thema Tibet. Es geht ja im weitesten Sinne um Politik. Und anders als ursprünglich über einen Tag im Programm ausgeschrieben, haben wir von der Tibet-Initiative Ulm jetzt die Sonja Putz zu Gast. Hallo Sonja, grüß dich,
hallo,
willkommen.
Michael.
Und zum anderen ein Aktiver, den man hier aus dem Radio auch ganz gut kennt, aber nicht nur als Aktiver im Radio, sondern als Aktiver auch in der Tibet-Initiative. Das ist der Paolo Percoco. Hallo Paolo, grüß
Hallo.
Dich.
Hallo,
schön,
Michael.
Dass du auch dabei bist. Schön, dass ihr da seid. Nicht jeder kennt, ja, mein Name übrigens ist Michael Trost. Nicht jeder kennt euch bisher, auch wenn ihr beide Radiomacher seid. Ich schlage vor, machen wir einfach mal kurz eine Vorstellungsrunde, damit jeder weiß, wer da heute bei uns im Studio ist.
Ja, dann fang ich mal an. Ich bin die Sonja Putz. Ich bin seit 5 Jahren die Sprecherin der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und vertrete heute eigentlich den Wolfgang Grader, der Vorsitzende der Tibet-Initiative Deutschland, der aber jetzt noch auf der Autobahn irgendwo steckt. Was gibt's sonst zu sagen?
Ja, wie lange bist du schon dabei? Wie lange bei dem Thema? Wie lange machst du das Thema schon?
Das Thema mache ich jetzt seit 22 Jahren.
Das ist auch schon eine ganze
Zeit. Also von Anfang an, wie die Regionalgruppe in Ulm gegründet wurde. Ich war praktisch bei den Gründungsmitgliedern dabei.
Wie kamst du dazu? Warst du schon mal politisch interessiert? Oder ja, wie kam das?
Das ist ein langer Weg. Eigentlich hat mich das Thema seit meinem 17. Lebensjahr beschäftigt. Ich sah im Rahmen der Europäischen Wochen in Passau tibetische Mönche, die Maskentänze aufführten. Und ich war sowas wie vom Donner gerührt, weil ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll, was die machen, was das für eigenartige Klänge sind, was die da von sich gaben, von ihren langen Tröten. Und mich hat das so fasziniert, dass ich mich ab da mit dem Thema beschäftigt habe. Aber richtig aktiv bin ich dann geworden nach dem Umzug nach Ulm. Und da bin ich dann eben zu einem TIA-Vortrag, der damals in Pfaffenhofen im Rahmen der Volkshochschule, da war Aufstand, wieder ein Volksaufstand in Tibet und es gab da einen Vortrag und TIAs dazu. Und da war dann für mich der Zeitpunkt, dass ich mir gedacht habe, so und jetzt muss ich aktiv werden. Und seitdem bin ich, dann haben wir eben die Gruppe gegründet. Und
also in Ulm dann schon?
Ja, genau, in Ulm dann schon.
Und du warst als Mitbegründerin dann von Anfang an dabei?
Ja, seit 22 Jahren machen wir das. Ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert. man braucht einen sehr langen Atem für dieses Thema. Und ich muss sagen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr hat es mich fasziniert und desto mehr merke ich aber auch, wie wenig ich weiß, obwohl ich mich seit 22 Jahren mit dem Thema beschäftige. So umfassend ist das.
Dann warst du sicherlich auch schon mal mit in Tibet, oder?
Nein, ich war noch nie in Tibet. Aha. Und ich war auch nicht hin, solange Tibet besetzt ist.
Das ist gefährlich wahrscheinlich, oder nicht? Sag mal, man kann sich nicht frei bewegen,
vermute ich.
Ich vermute,
mittlerweile nicht einmal mehr ein Visum bekommen würde, im Internet bin ich aufgeführt als Sprecherin der Gruppe. Und so wie man namentlich bekannt ist, fällt man da beim Visumsantrag schon durch. Also einige Leute aus der Tibet-Gruppe dürfen nicht mehr einreisen. Also
kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, die Problematik, was eben aus Sicht vielleicht auch einer Behörde, ob in Deutschland oder in Tibet, da Gründe sein mögen, dass man da euch keine Einreise ermöglicht. Ja, Paolo, dein Engagement bei der Tibet-Initiative, wie sieht das aus? Seit wann bist du dabei? Wie bist du dazu gekommen?
Ich wollte vorab noch dazu sagen, dass du ja auf jeden Fall in Indien in der Ramsada warst, wo die Exilregierung ist. Also sie hat schon Kontakt in den Kulturkreis und war da auch schon.
Ja, das auf
wollte
jeden Fall.
Kurz nachschieben.
Das ist wichtig noch. Ja,
finde
ich gut.
Sehr interessant auf jeden Fall. Da war ich allerdings noch nicht. Mich beschäftigt das Thema Kulturkreis Indien, Tibet und so auch schon sehr lang. Ich habe als Kind immer diese Tibet-Flaggen gesehen und wo Free Tibet drauf stand, aber mir nie groß was dabei gedacht so irgendwie. und auch öfter mal dann irgendwie was vom Dalai Lama gesehen oder gehört und habe aber beides ganz lange Zeit überhaupt nicht zusammengebracht. Dass es zusammengehört, wusste ich gar nicht. Dann habe ich irgendwann 2013, glaube ich, war es, gerade die Plattform hier, eine Sendung mit der Tibet-Initiative gehört und da quasi ein Interesse für entwickelt. So richtig eingestiegen bin ich dann aber auch erst um 2015 rum, dass ich öfter mit Sonja was gemacht habe bei den Flohmärkten. Wir machen ja Tibet einen Flohmarkt zugunsten der Tibet-Initiative zweimal im Jahr, bei verschiedenen Veranstaltungen mitgeholfen habe und so im Kleinen halt ein bisschen geguckt habe, wo ich mitwirken kann.
Ja, und vor allem auch die Weltfunksendung. Da bist
die Weltfunksendung,
ja ganz,
stimmt.
Ganz große Hilfe gewesen, dass das überhaupt zustande kam.
Die machen wir auch zusammen, ja. Die Weltfunksendung, mhm. Stimmt. Die nächste Ausgabe mit der Tibet-Initiative ist übrigens gleich übermorgen, am Donnerstag um 6. Da kann die Sonja gleich auch noch was zu erzählen oder nachher. Und der Grund, dass ich dann dabei geblieben bin und jetzt eigentlich seit 2 Jahren mich erst näher mit dem Thema befasse, ist eben, weil es ein hochspannendes Thema ist, weil es wirklich richtig abartig und krass ist, was abgeht dort in Tibet, wo wir hier nicht so viel von wissen. Und das ist ja auch die Aufgabe der Tibet-Initiative, da den Finger in die Wunde zu legen, ein Augenmerk drauf zu richten und das Thema unterdrücktes, besetztes Tibet nicht im Stillen verschwinden zu lassen. Es gibt ja ganz viele Krisenherde, sag ich mal, auf der Welt und naja, wir möchten halt an der Stelle was tun, weil uns das irgendwie persönlich anspricht, so. Weiß auch nicht so genau, warum.
Ja, dann sind wir schon dabei bei eurer Aktivität in Ulm. Dann ist natürlich jetzt mal meine Frage, seit wann gibt es überhaupt, also jetzt mal nicht nur auf Deutsch, auf Ulm bezogen, in Deutschland oder wie weit auch dann immer das gefasst ist, eine Tibet-Initiative, wann wurde die denn gegründet? Wann hat sich denn das so ergeben, organisiert?
Also die Tibet-Initiative Deutschland hat sich 1989 nach dem Volksaufstand in Tibet im August 1989 eben in Bonn gegründet. Und ja, mittlerweile ist die Geschäftsstelle natürlich im Rahmen des Umzugs der Bundesregierung auch nach Berlin umgezogen. Also Sitz ist in Berlin. Und es gibt bundesweit circa 60 Regionalgruppen. Es gibt sehr viele Kontaktstellen, das heißt, das sind so Einzelkämpfer, die hoffen, irgendwann eine Gruppe gründen zu können, weil du brauchst ja 3 Menschen, um eine Gruppe gründen zu können, also um als eingetragener Verein, als Gruppe anerkannt zu werden. Und ja, wir sind bundesweit mittlerweile ziemlich gut aufgestellt. Mhm. Und vor allem sind wir ja nur eine Zelle, sage ich mal, das ist ja ein internationales Netzwerk. Also
eine weltweite Bewegung.
Eine weltweite Bewegung. Ja. Mhm. Aber wir sind eine der größten Organisationen Tibet-Unterstützer in Deutschland. Und wie gesagt, sind wir sehr gut vernetzt. Vor allem eben unser Wolfgang kann da viel dazu sagen, weil der wirklich regelmäßig auch in Dharamsala ist, eben Sitz der Exilregierung und sehr, sehr aktuelle Informationen dann immer mitbringt, die sonst sehr schwer zu bekommen sind.
Mhm. Also ihr seid 60 Regionalgruppen, das heißt 60 eingetragene Vereine, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ein Verein und Regionalgruppen.
Ja. Ja. Okay. Ja. Und im Prinzip aber die einzelnen Regionalgruppen oder die einzelnen Aktiven kennen sich und tauschen sich über, sagen wir mal, die Regionalgruppengrenzen hinaus oder sind, wie ihr es angedeutet habt, dann auch weltweit wahrscheinlich oder zumindest über die deutschen Grenzen hinaus vernetzt. Also ihr seid, was das angeht, eine große Bewegung, die sich untereinander abstimmt, vernetzt, geplant, irgendwo Aktionen auf größerer Ebene dann etabliert. Also ihr seid auf jeden Fall nicht bloß eine kleine Gruppe, sondern ihr seid wirklich eine größere und ihr seid aber in Ulm eben
eine kleine Gruppe.
Eine kleine Gruppe, ja.
Aber eine gute Gruppe. Demnächst ist ja auch wieder Mitgliederversammlung in Berlin. Da treffen sich dann alle Gruppen und wie so eine Mitgliederversammlung halt abläuft. Da treffen sich dann alle in Berlin und schmieden neue Pläne.
Aha.
Und wir treffen uns auch monatlich, das können wir nachher auch noch sagen, im Museumscafé, jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr, wiederholen wir gleich nochmal, jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Museumscafé auf dem Marktplatz hier in Ulm. Und bitte.
Ja, das nächste Treffen ist also 8. Mai, gleich mal ganz dick anstreichen. Wir freuen uns nämlich immer über Leute, die einfach einmal nur vorbeikommen und sich für Tibet interessieren oder Fragen haben, reisen wollen oder was auch immer. Und natürlich freuen wir uns auch über weitere aktive Mitglieder, damit wir die Arbeiten auf ein paar Schultern mehr verteilen könnten. Das wäre schon klasse. Und ja, was ich noch sagen wollte, das ist nicht nur einmal im Jahr die große Mitgliederversammlung von allen Gruppen, sondern es ist auch so, dass es ein Nord- und Südtreffen gibt, weil wir gesagt haben, ja, es ist auch wichtig, dass man im Umkreis weiß, also wer sind die Menschen, wie können wir uns gegenseitig ergänzen. Es muss nicht jeder immer wieder das Rad neu erfinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen guten Flyer entwickeln zu einer Aktion, dann stellen wir den auch den anderen Gruppen dann zur Verfügung oder wir machen gemeinsame Druckaufträge. Also so ist zumindest der Plan. Wir sind immer besser vernetzt. Also gerade durch diese Nord-Süd-Treffen, das ist, hat sich die letzten Jahre sehr gut eingespielt. Da weiß man, wer die Leute sind, wer die Ansprechpartner sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Lesezeichen machen, das wir vorhaben, dann eben auch in Buchhandlungen und so auszulegen, dann fragen wir alle Südgruppen an, seid ihr interessiert? Und dann kann man natürlich einen sehr viel größeren Druckauftrag machen. Und ja, also muss nicht jeder die Arbeit wieder machen.
Mit Lesezeichen meinst du jetzt wahrscheinlich so ein kleines, so ein nicht DIN A4, ist es ja nicht, also ich weiß nicht,
genau,
so einfach so ein Streifen, den man dann in die Bücher reinlegt.
Sehr schön ansprechendes Bild.
Das rührt, glaube ich, daher, dass gerade wir hier diesen Flohmarkt mit Büchern machen.
Richtig.
Und dass, wenn es diesen Bücherflohmarkt gibt und die Leute sich da Bücher kaufen, dann kriegen sie gleich ein Lesezeichen dazu.
Ja, und so ist die Idee entstanden.
Und die sind auch ganz hübsch.
Und haben wir festgestellt, die gehören unbedingt aktualisiert. Ne? Da waren dann etwas veraltete Informationen drauf auf dem alten Lesezeichen. Dann habe ich gesagt, die können wir nicht mehr verteilen, da müssen wir neue machen. Und dann machen wir das halt für den ganzen Süden. Ne? Und andere machen wieder was anderes. Und ja, also da die, sage ich mal, Mensch-Ressourcen sehr gering sind in allen Gruppen, also das sind ja größtenteils Mittelalter und älter, ne? Und so zwischen 6 und 8 Menschen pro Gruppe. Also wir sind 8 Aktive.
Acht.
Und das, die Arbeit wird nicht weniger, weil gerade auch mit den Social Medias, was Gott sei Dank der Paolo übernommen hat zum Beispiel, unsere Facebook-Seite, ich meine, da muss der präsent sein. Ja? Da können wir ja nicht irgendwo so eine total veraltete Homepage haben, wo keiner mehr hinschaut, weil es so langweilig ist. Aber da sind wir oft auch technisch dann überfordert. Also sind wir sehr froh, wenn dann junge Leute kommen, die das sagen, ja, das kann ich übernehmen. Ja.
Da ist dann zum Beispiel die Steffi. Hallo Steffi, die macht Fotos, die schickt sie dann mir und ich stelle sie ins Netz. So funktioniert das halt.
Wie beobachtet ihr denn oder wie ist das Interesse überhaupt an so einem politisch orientierten oder politisch motivierten Thema wie Tibet? Haben junge Leute an sowas Interesse? Weil ich habe dich so verstanden, dass es auch eher Ältere sind, die also Ältere ist jetzt vielleicht nicht der Richtige, aber im Prinzip eher Leute, die dann schon so 50 aufwärts vielleicht sind. Wie kommt das Thema Haut bei Jugendlichen an? Weil ich habe das Gefühl, zumindest präsent seid ihr und ist das Thema Tibet. Man sieht es nicht zuletzt auch an den Flaggen, da kommt man da auch noch drauf, aber und in den Aufkleberchen, die man überall sieht. Wie ist denn überhaupt, wie beobachtet ihr denn das Interesse, wenn ihr das Thema ansprecht, wenn ihr mit Leuten sprecht, ist das eher aufgeschlossen und die Leute interessieren sich, fragen nach oder eher Desinteresse oder was ist so eure Erfahrung in dem
Gebiet? Also ich kann sagen, es ist gemischt. Bei meiner Generation, jetzt 40, und auch bei den Jüngeren, die sind schon interessiert, hören auch zu und finden das dann krass. Aber und um dann so richtig irgendwie bei einer Aktion mitzumachen, wie zum Beispiel dem Flaggenumzug, hier, den wir auch machen einmal im Jahr, da trauen sie sich dann doch nicht, sich so aus dem Fenster zu lehnen, weil das könnte ja irgendwie uncool sein, wenn man die jetzt mit so einer Tibet-Flagge durch Ulm laufen sieht. Also das finde ich dann schon wieder ein bisschen schade. Aber das ist ja in ganz vielen anderen Feldern auch so. Sobald es um ein politisches Engagement geht, haben viele in meiner Generation zumindest und davor eher irgendwie so eine unbegründete komische Angst, sie könnten dann irgendwie da irgendwelche Probleme in ihrem Umfeld oder sonst oder vielleicht auf der Arbeit oder so bekommen. Das ist, was ich beobachte, was ich sehr schade finde. Dann gibt es aber auch ganz viele, die sich total dafür interessieren und total engagieren, aber die sind halt irgendwo versprengt und leben in irgendwelchen Kommunen auf dem Land und machen da in ihren geschlossenen Systemen ihre Friedensmeditation von mir aus, was jetzt nicht abwertend sein soll, aber das bleibt halt dann so in denen ihrer Blase drin und geht nicht raus. Das ist ja auch irgendwie, die Leute sind interessiert, aber trauen sich nicht, sich so sehr aus dem Fenster damit zu lehnen. Die Erfahrung habe ich gemacht.
Meine Erfahrung dazu ist, wir haben ja immer wieder junge Leute. Es ist aber wenig konstant. Also es sind mehr so Strohfeuer, sage ich mal. Irgendein Impuls, gell? Ein Beispiel wie, das ist ein paar Jahre her, da lief kurz hintereinander im Kino erst 7 Jahre in Tibet und dann Kundun. Da war ein Run bei uns, dass wir gar nicht mehr gewusst haben, wie viele Tische wir noch anstellen sollen. Aber das war ganz schnell wieder vorbei. Wie die gemerkt haben, das ist eine ziemlich trockene Angelegenheit, was wir da machen. Es ist politische Information, die wir weiter verbreiten. Und der Erfolg, den siehst du nicht so einfach. Ja? Das, wie gesagt, das ist sehr, sehr langfristig.
Ja, das ist so dieses steter Tropfen hält den Stein, aber eben das dauert halt dann vielleicht das mal dauert. 1000 Jahre.
Oder
so.
Ich hoffe nicht 1000 Jahre, aber...
Das gefühlt so, weißt du. Du kannst nicht sagen, du machst ja jetzt mit und nächstes Jahr ist Tibet frei, weißt du.
Ja.
Das kannst du vergessen, aber du musst halt irgendwie dranbleiben und irgendwie hartnäckig auch sein und ein Gefühl dafür entwickeln, dann bleibst du auch dabei.
Oder es sind Studenten, die dann fertig sind, die wieder weg sind. Oder mit einem Riesenengagement ankommen. Ja, da müssen wir jede Woche auf dem Wochenmarkt, müssen wir da eine Mannwache machen. Und wenn du dann sagst, super Idee, da ist der Tisch, da sind die Flyer,
oh,
dann wird
es
schon ruhiger.
Ja.
Ja, also die Ideen wären gigantisch. Also man kann da gut 30 Leute beschäftigen. Aber wie gesagt, die Umsetzung dann da um 8 Uhr morgens wirklich da am Wochenmarkt zu stehen und die Leute anzusprechen und versuchen, denen was über Tibet zu erzählen, das ist dann wieder nicht eher eine Sache. Also das sollen dann wieder wir machen.
Das ist halt auch nicht so ein populäres Thema einfach, ne? Wo man jetzt so schnell mal aufspringen kann, weil es gerade überall in den Nachrichten oder irgendwie alle gerade beschäftigt, sondern es ist ja nun mal schon, seit wann ist Tibet besetzt? 59?
59. Mhm. Also 59 war schon die Flucht des Dalai Lama. 49 geht es los mit der Besetzung. Ich meine, das ist ein unendlich langer Zeitraum.
Und da geht ihnen halt schnell die Puste aus.
Ja, vielleicht denken natürlich auch viele, Tibet weit weg, wo ist es überhaupt? Das war so ein Punkt vorher. Vielleicht weiß gar nicht jemand, jeder, wo Tibet liegt. Sonja, müssen wir vielleicht mal noch erklären, wo. Willst du kurz dazu was sagen, oder?
Ja, genau. Also wenn man sie, also am besten gehen wir von Indien aus, das können sich doch die meisten nur vorstellen, und dann gehen wir an den nordöstlichen Rand raus. Da ist man dann schon mal in Dharamsala. Und wenn man jetzt noch etwas nördlicher geht, dann ist man schon in Tibet. Und das geht rüber, also nordöstlich entlang Indien und dann runter oberhalb Nepal, also in dem Bereich, wenn man sich das vorstellt, wenn man mal auf die Karte schaut. Und es ist ein ziemlich großes Land, das glauben die meisten auch nicht. Die stellen sich vielleicht sowas Europa, wie Österreich, ne? Vor. Ja. Also es hat die Größe von Europa.
Also ein
gigantisch großes
ein ganz,
Land,
ganz
wo natürlich
Land.
Die meiste Fläche ist nicht bewohnt, weil es nicht bewohnbar ist, weil es einfach
menschenfeindlich ist. Ungefähr wie viele Menschen in Tibet wohnen, wenn die Fläche doch so groß ist? Habt ihr da ungefähr
eine Hausnummer? Also ich kann sagen, wie viele Tibeter ungefähr nur in Tibet leben, und das sind 6 Millionen.
Mhm.
Wie viele Chinesen, Han-Chinesen und überhaupt da mittlerweile angesiedelt sind, das weiß kein Mensch. Da gibt es keine Zahlen drüber. Weil offiziell ist das ja, sind das ja wenige. Aber es ist ganz klar, dass die Tibeter mittlerweile eine kleine Minderheit in ihrem eigenen Land sind.
Mhm. Ist ja auch hermetisch abgeriegelt, mehr oder weniger.
Gesetzt ist von den Chinesen, ja.
Mhm. Ja.
Ja, gut. Ich denke, über die Thematik Besetzung durch China Ende der 40er Jahre beginnen bis 1900, ja, in die 50er Jahre. Nein, sollte man vielleicht ganz kurz einen geschichtlichen Abriss machen, geben, aber erstmal spielen wir Musik. Da habe ich was Passendes ausgesucht. Paolo, du hast eine schöne CD zusammengestellt. Ich habe den ersten Titel mal drin, der heißt Ama. Tibet, sprich Lothen steht da drauf.
Ja, Lothen ist der Künstler und das Album heißt Tibet und das ist traditionelle tibetische Musik.
Mhm. Die hören wir uns jetzt an. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Tibet. Und wir sprechen mit, oder ich spreche mit Paolo Percoco und mit Sonja Putz, beziehungsweise umgekehrt. Ja, man nennt die Dame immer zuerst. Wir haben gerade ein Lied gehört, das hieß Ama, und da haben wir gerade gelernt, dass der Titel, der heißt wohl?
Mutter.
Mutter heißt der, ja. Also das ist tibetisch, nehme ich dann an.
Das ist tibetisch.
Und die ganze, ja, wir hören ja nachher noch zwei Titel, das sind also alles original tibetische Musik, die dort also.
So ist es, das ist traditionell tibetische Musik. Der Künstler lebt allerdings in der Schweiz.
Ja.
Der war bei uns schon mal in Ulm zu Gast, war der erste tibetische Karikaturist, macht fantastische Zeichnungen, der schon sehr früh, also politische Karikaturen, haben eine Ausstellung mal gehabt im Stadthaus. Also es gibt einen Film von ihm, wir werden versuchen, den zu bekommen. Tibetan Warrior heißt der. Und wir versuchen, den zu bekommen. Und werden wir den dann voraussichtlich im Spätherbst in der VH aufführen. Also das ist sein Widerstand seit Jahrzehnten gegen die tibetischen Besatzer. Allerdings aus dem Exil, muss man sagen, weil in Tibet wäre er dann schon lange verhaftet.
Ja, das Thema Besetzung, wir haben das vor der Musikpause angesprochen. Vielleicht geben wir einfach mal kurz einen geschichtlichen Überblick, was da in den 1940er, 50er Jahren dort passiert ist. Sonja, vielleicht geben wir da mal so über die einzelnen Vorkommnisse einen kurzen Überblick.
Also möchte ich leider dazu sagen, ich bin keine Historikerin und Zahlen kann ich mir sowieso nicht merken. Und ich glaube, die Leute vergessen es auch gleich wieder. Aber zusammenfassend kann man sagen, es war über die Jahrhunderte, Jahrtausende kann man ja sagen, weil Tibet ist angeblich seit 3000 Jahren besiedelt und über die Jahrtausende immer ein Hin und Her und Hin und Her, wobei größtenteils gute Beziehungen bestanden. Also es war ein Handel, hin und her und hin und her, bis dann sich die Situation, kann man sagen, 1949 extrem verschärfte. Damals begann die Besatzung Tibets, kann man sagen, ja. Wobei das nur immer so sporadische Blitzüberfälle waren. Die tibetische Armee, die so gut wie nicht existierte, die waren da ausgerüstet mit ein paar, ich sage mal jetzt übertrieben, ein paar Speere, hatten natürlich überhaupt keine Chance. Tapfer waren es wie immer, vor allem die Kampas, die als die Krieger, das Kriegervolk bezeichnet werden. Die Kampas, das sind auch die, die bis heute den meisten Widerstand leisten. Und ja, wie gesagt, es war dann auch so, dass der damalige Dalai Lama kurzzeitig geflohen ist, aber dann wieder zurückkam, wie die Scharmützel wieder beendet waren. Und 1935 wurde dann der jetzige Dalai Lama geboren und da war alles schon sehr unruhig und zugespitzt. Die Lage in Lhasa war auch schon so, dass immer mehr Einfluss von chinesischer Seite her genommen wurde, dass die früher, ja, sage ich mal, willkommenen chinesischen Gäste sich schon sehr gut festgesetzt hatten und immer mehr Rechte in Anspruch nahmen. Und zunehmend ist den Tibetern dann auch klar geworden, diese Gäste werden sie nicht mehr los. Der Dalai Lama ist dann sehr jung intronisiert worden, weil eben die politische Situation so instabil war. Und das hat sich dann im Jahre...
Mit 15
ist er intronisiert worden, was ja vollkommen unüblich war. Er war eigentlich zu jung. Mhm. Aber damit er wieder eben ein Dalai Lama, der war ja zu der Zeit noch das politische und religiöse Oberhaupt von Tibet, muss man ja dazu sagen. Mittlerweile ist er ja bloß um das Religiöse. Mhm. Aber zu der damaligen Zeit war er der alleinige Herrscher, also der oberste Herrscher, kann man sagen. Und der musste natürlich präsent sein. Und ja, 1959 ist es dann vollkommen eskaliert. Der Dalai Lama war damals noch sehr, ja, wie gesagt, sehr jung und auch sehr, ich sag mal, menschenfreundlich. Er hat ja sogar auch nur Gutes über Mao gesprochen.
Also, er ist ja dann auch eingeladen worden, genau, von der Kommunistischen Partei, genau, Chinas und hat ihn besucht.
Ja.
Und dachte eigentlich, das werden Friedensgespräche.
Richtig.
Bis Mao ihm dann eben diesen berühmten Satz gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk, Tibet gehört mir. So, das ist nicht es. Tibet, gehört China und genau. Die Kommunistische Partei. Wie heißt sie? Auf jeden Fall die Machthaber vom chinesischen Regime haben sich dann quasi Tibet komplett genommen.
Mhm. Ja, sie also behaupteten dann, das war schon immer ein Teil Chinas. Also das war dann der springende Punkt. Sie haben das nie so dargestellt, dass die das besetzt haben, sondern sie haben es befreit von diesem Kirchenstaat, kann man sagen. Also sie haben die Befreiung gebracht für das tibetische Volk und eigentlich sollten alle glücklich sein, glücklich und zufrieden. Und
also das ist die chinesische Lesart, wie man das historisch quasi heute interpretiert, die Befreiung und deswegen...
Befreiung Tibets, genau.
Ja.
So war das dargestellt.
Also die Jahreszahlen Ich habe es hier auch nochmal stehen. Also 1949 bis 50 wäre die Volksarmee, die chinesische, nach China eingedrungen. Das heißt, die Hauptstadt Lhasa, dann 1951 wurde sie besetzt von den Chinesen. Und dann im Jahre 1952 gab es dann ein Abkommen. Ich weiß nicht, Paul, ist das, was du angesprochen hast, mit dem, wo es dann diesen Satz gab, mit dem Opium fürs Volk und Mao? Das ist jedenfalls hier auf eurer, ist auch eure Website gelistet, 5. Oktober 1952, 17-Punkte-Abkommen. Unter militärischem Druck hat also die tibetische Delegation dann mehr oder weniger den Status anerkannt, beziehungsweise dem, was die Chinesen, wenn ich das richtig verstehe, hier haben wollten, dann gebeugt. Das heißt, 52 ist noch einige Zeit vor 1959. 52 steht hier als, ja.
Ja, wie gesagt, 52, das war noch die Zeit, der Dalai Lama war da 52.
Ja.
Und er war dann sogar zeitweise in Peking, weil er, wie gesagt, immer noch dachte, das könnte alles friedlich geregelt werden, und hat eine längere Zeit in Peking verbracht als Gast, bis dann eben klar wurde, was die Kommunistische Partei wirklich vorhat. Mhm. Und dann begann auch schon die Zeit der Klösterzerstörungen, wo dann ganz offensichtlich wurde, um was es wirklich geht. Mhm. Und wie gesagt, das tibetische Volk dann so unter Druck schon gesetzt wurde, und dann eben, wie gesagt, 59 das vollkommen eskalierte, mhm, wo klar war, dass der Dalai Lama verhaftet werden sollte. Und der war damals in seinem Sommerpalast in Norwolinka, und man spricht von Hunderttausenden von Tibetern, die sich damals in Lhasa versammelt haben.
Ja, und wenn es nur Tausende sind?
Das waren viele Tausende, keiner hat es gezählt, die den Sommerpalast praktisch umringt haben.
Damit sie ihn nicht da rausholen können.
Daran zu hindern, weil er war eingeladen zu einer offiziellen Veranstaltung, also soll sowas wie ein Opernabend werden, und der wäre da mit Sicherheit auch hingegangen. Weil der hat immer noch geglaubt, man kann über alles reden.
Ja, der glaubt halt an das Gute im Menschen.
Das glaubt er ja heute noch. Ja. Also er hat den Glauben nie aufgegeben. Und das tibetische Volk hat ihn praktisch gehindert, dahin zu gehen, weil die überzeugt davon waren, dass er da nicht mehr zurückkommen wird von dieser Veranstaltung.
Das heißt, es hat über die 7 Jahre hinweg so eine, gewisse, man hat sich arrangiert, aber es hat im Prinzip sich dann immer mehr Unmut angestaut. So, und die Gefahr für den Dalai Lama ist immer größer geworden. Ist zu der Situation gekommen, die du gerade beschreibst. Ja. Und dann im Prinzip gab es diesen Volksaufstand. Das heißt, Jahr 1959 ist aus Sicht dann der Tibeter das Entscheidende. Weil so auf eurer Website steht ja auch, dass da sehr, sehr viele Menschen dann auch ums Leben gekommen sind. Und dann eben, Volksaufstand. Und wenn ich das richtig sehe, dann die chinesische Armee da wohl dann diesen selbigen dann auch militärisch niedergedrückt hat.
Im Rahmen dieser turbulenten Situation, die da war, ist
ja blutig niedergeschlagen. Ja. Das klingt ein bisschen echter.
Ja. Ja. Die waren praktisch ein Schutzschild für den Dalai Lama, und da wurde blutig dann reingeschossen.
Auf jeden Fall, seitdem ist er dann abgehauen.
Genau, da ist er ja dann geflohen.
Und dann ist er ins Exil gegangen. Ist es dann, du hast Dar es Salaam, hast du vorher angesprochen, ist dann dort die Exilregierung entstanden, beziehungsweise dort sind dann die Geflohenen, die Menschen, die dann Tibet verlassen haben, zusammengekommen, haben dort diese Exilregierung gegründet. Ja. Ein Punkt, den ich noch gerne fragen wollte, der Dalai Lama, ihr habt vorher gesagt, er ist dann mit 14 oder 15 schon in die Position eines Religiösen und eines Staatsoberhaupts, das er gleichzeitig dann irgendwo bekleidet hat, gekommen. Wie wird man denn Dalai Lama? Wird man das durch Geburt, so wie jetzt im englischen Königshaus? Ist halt vom König oder vom vorigen Herrscher dann der Sohn? Oder wie wird man überhaupt Dalai Lama? Wie kommt es?
Also das ist ein bisschen ausgedrehter bei den Tibetern. Die sind ja alle Buddhisten, die glauben an Wiedergeburt, und wenn ein Dalai Lama stirbt, wird sich auf die Suche nach seiner Wiedergeburt gemacht. Also da sind ganz viele Leute in ganz Tibet unterwegs und suchen das Kind, das der nächste Dalai Lama ist. Ist richtig so, oder?
Ja, genau. Mhm. So ist es.
Dann haben sie ihn irgendwann gefunden und dann war der neue Dalai Lama da. Und wer ihn kennt, ich habe ihn echt mal treffen dürfen im Juli war es 2015 in Frankfurt zu seinem 80. Geburtstag. Und der ist nicht nur so cool, wie er im Fernsehen und in irgendwelchen Zeitschriften aussieht, sondern ist ein unglaublich herzlicher, toller Mensch, der dann eben von Kindesbeinen auf auch schon als, was ist der Dalai Lama? Der Bodhisattva des Mitgefühls.
Ja, genau.
Also ein unglaublich mitfühlendes Wesen, der auch so quasi spirituell erzogen wurde von Kindesbeinen auf und deswegen auch so ein gutgläubiger Mensch war wahrscheinlich von Anfang an.
Wenn jetzt dann also so ein Kind als Dalai Lama, wie auch immer dann als solches ausgemacht ist, wie auch immer man feststellt, ob der jetzt die Wiedergeburt oder wie das dann funktioniert, wird er dann irgendwie speziell in irgendeinen Hof gebracht, erzogen und speziell auf die Rolle vorbereitet? Ich meine, das kann ja nicht jeder 15-Jährige jetzt mal einfach dahingesetzt werden und sagen, du regierst jetzt ein Volk und ein Land mit so vielen Menschen. Wie geht das? Gibt es dann irgendwie so eine Art Hofstaat oder irgendwas?
Das gibt es. Und Lehrer und Gefolge. Also kannst du dir schon klassisch vorstellen, wie so ein Königshof.
Mhm. Und dann wird der, ja.
Der hat natürlich die besten Lehrer, die es überhaupt gab.
Ja.
Sowohl spirituelle Lehrer, also sehr hochstehende Geishes, also Professoren, natürlich Ausbildung in der buddhistischen Lehre, in Meditationsübungen, aber natürlich auch, sage ich mal, weltliche Wissenschaften. Ja. Also der ist sehr weit gebildet, der Dalai Lama. Das ist eben nicht nur ein spiritueller Meister, sondern auch allumfassend ausgebildet. Und man sagt, dass durch das, dass der eben eine Reinkarnation ist, dass das eigentlich nur ein Wiedererinnern ist, dass die in einer Geschwindigkeit lernen, wo also ein Normalsterblicher ein bisschen länger brauchen würde.
Und das Tolle ist eben an diesem tibetischen Buddhismus, sei das Spirituelle mal dahingestellt für jemanden, der sich da jetzt vielleicht nicht so für interessiert, das ist einfach eine Kultur, eine uralte Kultur der Gewaltlosigkeit und des Friedens. Das ist, was ich so unglaublich spannend finde. Und 3000 Jahre alte friedliche Kultur quasi wird brutal besetzt und das Land wird ausgeraubt und Ressourcen werden da rausgezogen, Flüsse und Staudämme werden gebaut, Leute, die Nomaden, die da durchs Land ziehen und da ihren Frieden eigentlich hatten, werden in Lagern zusammengepfercht, damit also China ist ja riesengroß geworden, Weltwirtschaftsmacht und Wachstum rasant, bla bla bla, aber zu einem riesengroßen Teil auf Kosten der Ausbeutung Tibets. Das ist ja eine Hochebene, nicht alles, aber es gibt eine riesige Hochebene dort, wo die Flüsse von den Gletschern entspringen, das ganze Asien irgendwie, sag mal du kennst dich da besser aus.
Ja, das ist so, dass die wichtigsten Flüsse Asiens alle in Tibet entspringen und zwar rund um den Kailash, also den heiligen Berg.
Ach, Mount Kailash, genau.
Ja, genau.
Und die gehen auch mit der Erde und mit den Rohstoffen, die da drin sind, Gold, Erz, was auch immer, gehen die Tibeter auch ganz anders um. Das heißt, es war alles noch da, als quasi die Chinesen da rein sind. Mhm. Wobei man jetzt nochmal kurz bekräftigen möchte, wir haben nichts gegen Chinesen, es gilt nicht gegen das Volk der Chinesen, sondern es geht um die Regierung, um das Regime. Nochmal, um das ganz klar zu sagen.
Da ist vielleicht dann schon auch ein Grund, eine meiner nächsten Fragen wäre nämlich gewesen, was so die Interessen von China dann an Tibet sind, aber wahrscheinlich ist das Thema mit Rohstoffen, wirtschaftliche Aspekte dann schon ein entscheidender Faktor.
Ja, und mehr Land einfach. Seitdem ist ja Tibet auch China sehr viel größer geworden.
Also früher war es mit Sicherheit vorwiegend die strategische Lage. Ich meine, es ist der direkte Zugang zu Indien. Aber mehr und mehr natürlich, wie China dann den wirtschaftlichen Aufschwung genommen hat und die gemerkt haben, ja, wo sollen denn die Rohstoffe herkommen, war klar, es ist alles vorhanden in Tibet. Also das fing dann ganz, ganz radikal an mit Abholzung. Wo wirklich also unvorstellbare Mengen von Holz rausgeschafft wurden aus diesem Land, bis die dann gemerkt haben, wie die großen Überschwemmungen dann anfingen, was das eigentlich bedeutet, wenn man in solchen Steilhängen radikal abholzt, dass du dann nie wieder was aufforsten kannst, weil die Erosion mit dem Monsun so stark ist, dass diese Erdkrumme einfach abgeschwemmt wird und in die nächsten Flüsse landet und das zu riesigen Überschwemmungen geführt haben. Also man versucht die letzten Jahre wieder mühsam aufzuforsten, was aber sehr bescheidene Erfolge zeitigt. Ich meine, das waren uralt gewachsene Bäume.
Und man sagt ja auch nicht aus Witz, dass Tibet der dritte Pol ist. Also was da passiert, beeinflusst das komplette Weltklima auch. Also das ist auch eine der Stellen, wo es direkt uns in Deutschland auch betrifft. Also nicht nur hier Menschenrechte technisch.
Vielleicht,
also da müssten eigentlich alle aufschreien, alle Umweltaktivisten, alle Menschenrechtsaktivisten,
Das ist viel zu wenig bekannt, was das wirklich für Konsequenzen für uns hat.
Und es ist eben ein riesiges Thema, weißt du, es ist ein riesengroßes Teil. Wir haben mehrere Weltfunksendungen schon gemacht, die kann man auch nachhören, freefm.de/program/Weltfunk. freefm.de/program/Weltfunk, wo wir uns damit befasst haben auch. Und da kann man, glaube ich, mittlerweile auch schon irgendwie 8-9 Stunden sich mit dem Thema befassen. Und das ist immer noch nicht alles.
Wie ist denn eigentlich der Status dann heute von Tibet? Also Tibet ist vereinnahmt oder besetzt von den Chinesen, haben wir gelernt. Formal, wie ist das völkerrechtlich? Das ist autonom, aber doch... Das ist wohl ein bisschen schwierig zu beschreiben, oder? Also einerseits politisch autonom, kulturell und religiös, aber auf der anderen Seite dann doch
in keinster Weise autonom. Das heißt nur so.
Ja. Also das heißt formal, aber praktisch nein. Ja.
Also die tibetisch autonome Region, aber die war nie autonom. Das steht nur so auf dem Papier. Und diese sogenannte autonome Region, das ist bloß ein kleiner Teil Tibets. Der restliche ist einfach die anderen Provinzen zugeschlagen worden. Also wenn heute über Tibet gesprochen wird, wenn je wieder sowas wie eine Unabhängigkeit es geben sollte, dann würden die Chinesen immer sagen, ja, dieser Teil, also den Rest haben sie schon komplett integriert. Von dem reden wir gar nicht mehr.
Assimiliert,
genau. Und also wenn nur diese Punkte, die einer autonomen Region zugestanden werden könnten, zugestanden werden würden, wäre das schon großartig. Weil der Dalai Lama sagt ja seit Jahrzehnten, wir wären ja schon froh, wenn wir die kleine autonome Region autonom hätten, dass wir wirklich Religionsfreiheit hätten, dass wir unsere Kultur, unsere Sprache und so weiter erhalten können, aber nicht mehr das passiert. Also das ist,
und man muss dazu eben auch sagen, dass die Tibeter, die dort leben, dürfen kein Foto vom Dalai Lama dabei haben, die dürfen die Tibet-Flagge nicht zeigen, die dürfen nicht auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, ansonsten, die werden sofort weggesperrt und sind sofort nicht mehr gesehen und menschenrechtsmäßig in den Gefängnissen dort Folter, ganz schlimme Umstände, manchmal gerade durch so Aktivisten wie oder Aktionen, die Tibet-Initiative macht, nicht nur in Deutschland, um dort Gefangene zu befreien, kommen die quasi so kurz vorm Tod noch irgendwie raus, so um von wegen, ja, wir lassen ihn frei, aber die sind dann Wracks und eigentlich schon tot. Und was man vielleicht schon gehört hat, was meine Generation zum Beispiel von dem Plattencover von Rage Against the Machine kennt, weiß nicht, ob du die Platte auch kennst, mit diesem sich verbrennenden Mönch da vorne drauf. Es gibt so viele Leute, die verbrennen sich selbst, weil das die einzigste Form von Protest ist, den sie noch machen können. Und das waren auch, also was ich da zuletzt auch gelesen habe, das sind die 16-jährige Jugendliche, die sich selbst verbrennen, um da ein Zeichen zu setzen. Also so geht es da ab. Das ist, kann man sich nicht wirklich so richtig vorstellen.
Ja, ich denke...
Also es ist ultra brutal und mega hart. Das ist nicht irgendwie, ach ja, die machen halt da eine Schranke hin und sonst, weißt du.
Schwierige Lage auf jeden Fall. Ich denke, wir spielen dennoch, wir haben 20 Minuten schon wieder gesprochen, einfach mal einen Musiktitel. Und wir haben es vorher gesagt, wir spielen heute original tibetanische Musik.
Tibetische heißt es.
Tibetische.
Also das kommt, die Amerikaner sagen Tibetan, wird Tibet, aber es ist tibetisch.
Tibetisch, gut, dann habe ich da auch schon was dazu gelernt. Wir nehmen einfach mal den nächsten Titel, der heißt Akupema. Was heißt denn Akupema?
Das weiß ich leider nicht.
Aha. Das heißt wahrscheinlich, hast du einen Akkuschrauber.
Das versuchen wir über die Pause zu klären. Hören wir diesen Titel einfach mal an. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Tibet und meine Studiogäste von der Tibet-Initiative Ulm, Sonja Putz und Paolo Percoco. Ja, wir haben über die schwierige Situation in Tibet gerade gesprochen. Wir haben auch schon erwähnt, dass der Dalai Lama dann 1959 das Land verlassen musste, weil sich die Situation eben so kritisch dargestellt hat, dass er doch um sein Leben fürchten musste. Wir haben auch erwähnt, es gibt eine Exilregierung, es gibt Menschen, die sich da in Darussalam zusammengefunden haben.
Dharamsala.
Dharamsala? Okay, auf jeden Fall, dort sitzt heute eine Exilregierung, und aber ich glaube, ja, sitzt er oder wohnt und lebt der Dalai Lama auch dort? Oder wer sitzt und lebt und wohnt und agiert jetzt dort?
Der ist auch da.
Der ist auch dort. Mhm. Und was tun die Menschen? Was können die heute für ihre tibetischen, siehst du, ich wusste, irgendwas habe ich wieder falsch. Was können die Menschen denn tun? Was tun die, und wie weit besteht überhaupt die Möglichkeit, oder wenn das Land von China besetzt ist, gibt es da überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo was zu bewirken?
Also zum einen hat der Dalai Lama irgendwann gesagt, hey Leute, ich mache nicht mehr Politik und Religion, das spalte ich jetzt ab, wir gründen eine eigene Regierung, die es seit wann ungefähr gibt, weißt du das?
Weiß ich jetzt nicht aus dem Stand,
aber einige Jahre. Es gibt einen eigenen Ministerpräsidenten, ne? Der war auch schon, der ist auch unterwegs und macht quasi Lobbyarbeit für sein Volk. Es gibt in jedem Land einen Botschafter, wir haben ja in Berlin auch irgendwo, in der Schweiz, oder wo ist der?
Keinen offiziellen.
Weil ja, das ist ja auch nicht anerkannt. Ja, genau. Also diese tibetische Exilregierung oder diese tibetische Regierung im Exil ist nicht anerkannt von keinem Staat, keinem Land. Und naja, die tun halt, was sie können, damit es vielleicht irgendwann mal ein freies Tibet gibt oder dass man zumindest mit ihnen ernsthaft spricht als anerkanntes Volk im Exil. Aber China ist eben schon so eine riesengroße, krasse Wirtschaftsmacht, dass da viele Regierungen tatsächlich auch vor einknicken. Und die Ein-China-Politik, ja, wie lange, die gibt es halt...
Herr Trump hat ja gesagt, die wird er nicht anerkennen. Ja. Mittlerweile erkennt er es ja an. Oh, da haben wir schon die Ohren gespitzt. Wie geht das jetzt weiter?
Ja, auch Deutschland, der Dalai Lama war, das hatten wir vor kurzem, war zumal zu Gast einmal bei der Merkel. Und daraufhin gab es echt Ärger. Und seitdem kommt er nicht mehr in den Bundestag.
Also Ärger seitens der chinesischen Regierung, wolltest du damit sagen?
Selbst bei uns, wenn wir hier den Flaggenumzug machen und die Tibet-Flaggen, also nicht nur wir, in allen Städten quasi, gibt es dann von der chinesischen Botschaft Beschwerden. So von wegen, hey, warum hängt denn ihr die Flagge auf? Das Land gibt es doch, das ist doch China.
Das wird immer als Einmischung in innere Angelegenheiten.
Ach schade, dass
Wolfgang
jetzt nicht da ist. Ne? Ja, genau. Ja, wir mischen uns in die inneren Angelegenheiten von China ein, ganz bewusst.
Das heißt, auf der einen Seite, wir haben es vorher gesagt, ist eine gewisse Autonomie formal gewährt und niedergeschrieben. Auf der anderen Seite sagt man aber, ist nicht, und es ist dann in der Praxis einfach null.
Es ist eine Farce.
Es ist nicht,
ganz
nicht wirklich extrem.
Kurz ein Beispiel dazu. Angeblich gibt es ja Religionsfreiheit in Tibet. Und werden wir übermorgen in unserer Weltfunksendung näher darauf eingehen. Also das weltgrößte buddhistische Lehrinstitut, Larunga heißt es, da waren zuletzt an die 50.000 Menschen, also das kann man sich wirklich schon als mittlere Stadt vorstellen, wie die angewachsen ist, so groß ist das Interesse an buddhistischer Ausbildung und Unterweisungen, ist seit vor ungefähr zwei Jahren ging das los, dass das reglementiert wurde, mehr und mehr und mehr. Also es hieß, es dürfen maximal 5.000 Menschen an diesem Ort zurückbleiben. Es ist jetzt im Februar der letzte Abrissabschnitt losgetreten worden. Die kommen da mit Bulldozern und mit schwerem Gerät und dann werden die Häuser einfach niedergewalzt. Die Menschen, ob die ein Obdach irgendwo haben oder sonst was, die können schauen, wo sie bleiben. Mittlerweile fangen die Mönche und Nonnen an, schon selbst abzureißen, um das Baumaterial wenigstens zu sichern, um mit Sicherheit hinterher wieder aufzubauen. Aber so viel zur Religionsfreiheit. Ich denke, der Kommunistischen Partei wurde Angst, weil mittlerweile auch viele junge Chinesen Interesse am tibetischen Buddhismus haben. Es ist ja so, dass durch diesen materiellen Aufschwung der letzten Jahre, und es gibt viele junge, reiche Chinesen, auch die Lehre irgendwo, also nicht die Lehre mit H, sondern die mit 2E, sich breit macht, die sich irgendwann fragen, und sonst, also was machen wir jetzt sonst noch? Und dann kommen die wieder zu den Wurzeln zurück und interessieren sich mehr und mehr für Buddhismus und speziell für tibetischen Buddhismus. Und das ist natürlich wiederum eine große Gefahr für die chinesische Partei, und dann wird das größte Lehrinstitut einfach platt gemacht. So viel zur Religionsfreiheit.
Was mich interessieren würde, die deutsche Politik oder auch die UNO, wie stellen die sich dem Thema gegenüber? Wie ist denn dort ja einfach die Positionierung?
Also relativ ruhig. Man tut schon was, weil man weiß, China braucht auch Deutschland. Wir sind ja also quasi auch ein großer Lieferant Technologie und Autozeug und so. Also China kann nicht auch ganz ohne uns. Deswegen können wir uns solche Sachen erlauben wie eine Tibet-Gruppe im Bundestag gibt es wohl, aber viel passiert da auch nicht.
Eine Tibet-Gruppe im Bundestag?
Ja, das hat, ja, haben wir mit der Ekin-Delegation kurz drüber unterhalten in Berlin. Dann vom Auswärtigen Amt der Jens, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, hat auch gesagt, er sieht große Problematik, was Menschenrechte angeht, da in Tibet, aber wir können uns durchaus hier erlauben, uns aus dem Fenster zu lehnen und denen zu sagen, so geht's nicht, weil es eben, naja, wir uns das erlauben können, weil wir eben auch eine starke Wirtschaftsmacht sind als Deutschland. Und Deutschland ist auch hochaktiv, was das angeht.
Mehr als andere europäische Staaten vielleicht sogar, oder?
Würde ich schon sagen, oder?
Kann man sagen. Also es gibt so, wo in der Schweiz gibt es sehr starke...
Jens Wagner hieß er, glaube ich.
In der Schweiz gibt es nur große Unterstützung, weil in der Schweiz sehr viele Exil-Tibeter leben. Also, und da gibt es schon mal eine große tibetische Community und dementsprechend auch eine große Unterstützergruppe. Aber nicht so organisiert mit Regionalgruppen. Da gibt es einen Verband, die allerdings wirklich gute Aktionen machen. Und ja, und es ist so Sprenkel halt, so quer rüber. Wo große, wirklich große Gruppen auch sind, das ist in Amerika. Mhm. Also allen voran ICT mit Richard Gere, der das gegründet hat. Der hat natürlich Publicity. Und in Australien gibt es sehr viele Unterstützer. Aber ich meine, es gibt schon überall. Ja, bloß man sieht und hört nicht allzu viel davon.
Es gibt auch viele deutsche prominente Unterstützer. Ja, Thomas D., ja. Hubert von Geusern, ja, und noch so ein paar. Ja. Aber es passiert trotzdem nicht wirklich viel, auch auf politischer Ebene nicht irgendwie, dass man mal mit einem Hammer draufhaut. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Krisenherde. Wo willst du denn anfangen? Das ist ja auch wieder das Traurige.
Was kann man denn tun? Was ist aus eurer Sicht machbar? Was ist sinnvoll? Wo würdet ihr vielleicht auch gegenüber der Politik sagen, hier in der Richtung mehr unternehmen? Oder was könnt ihr von eurer Seite tun? Welche Ansatzpunkte seht ihr denn? Wir haben gelernt, das Thema insgesamt gibt es schon jetzt einige Jahrzehnte und man hat das Gefühl, es geht nicht wirklich voran. Ihr habt auch den langen Atem irgendwo, den man benötigt, zum Ausdruck gebracht. Was kann man denn tun? Welche Möglichkeiten seht ihr und welche Richtung würdet ihr denn vorschlagen, mehr zu tun? Oder
zum einen dranbleiben und stetig zeigen, was da Sache ist und Aufklärungsarbeit betreiben und den Leuten das erzählen. Zum anderen auch, es gibt Petitionen, sind ja irgendwie modern gerade, aber es gibt auch ganz viele Unterschriftenlisten, wo man zeichnen kann, dass inhaftierte, verschwundene Leute aus chinesischen Gefängnissen gefälligst freigelassen werden sollen. Man kann mit seinen politischen Abgeordneten ins Gespräch gehen, dass da mehr passieren muss und wie sie dazu denken und was man da machen kann. Und also einfach das im Gespräch halten und gucken, dass es nicht untergeht, dass man dranbleibt, dass da was passiert.
Sonja. Was wird jetzt von eurer
sehr
Gruppe
gut
in Ulm aus?
Sehr gut eignet sich die Zeit vor die Wahlen immer, weil da sind alle gesprächsbereit. Da kann man dann schon mal die eine oder andere Frage stellen, wie Sie zur Tibet-Problematik stehen. Also durchaus seine eigenen Abgeordneten im Wahlkreis anschreiben. Also unsere Erfahrung ist, dass, wie gesagt, vor Wahlen eine größere Chance ist, dass sie sich überhaupt beschäftigen mit dem Thema.
Und auch, dass gerade bei den Grünen war das ja ein großes Thema und eben auch gerade die Ekin-Delegation hier, unsere Abgeordnete drüben aus Neu-Ulm, die senden, die hat sie auch gleich die lässt sich mit einer Flagge fotografieren, die findet das ein wichtiges Thema und die gibt es auch gerne weiter, aber irgendwo sind dann wohl deren Möglichkeiten auch begrenzt.
Oh, Claudia Roth möchte ich auch noch erwähnen, weil sie die wirklich immer wieder einsetzt, also wenn große Demos sind. Oder die war zum Beispiel mit Wolfgang in Dharamsala beim Dalai Lama letztes Jahr. Also die ist schon lange an dem Thema dran. Ja, und das bleiben wir auch. Also das ist unsere wichtigste Aufgabe. Informationen sammeln, weitergeben. Darum bleiben wir auch an dieser Weltfunksendung, weil ich denke, das ist sehr gut, da nochmal ein Thema intensiver zu beleuchten.
Jetzt haben wir noch 6 Minuten.
Da in die Tiefe zu gehen.
Gell? Also wir treffen uns jeden zweiten Montag. Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Café, im Museum, Museumscafé am Marktplatz. In 2 Tagen ist unsere nächste Sendung. Der Weltfunk zum Thema Panchen Lama. Das nächste Treffen im Museumscafé, ich wiederhole es nochmal, ist am 8. Mai um 19 Uhr im Museumscafé. Dann ist heute Abend Wolfgang Grader, der Vorsitzende der Tibet-Initiative, in der Ulmer Volkshochschule und berichtet über seine letzten Reisen durch das Gebiet und kann uns erzählen, was da gerade so los ist.
In Dharamsala, oder?
Also beim Dalai Lama. Ja, das Gebiet ist ja, ich habe vorher gesagt, richtig. Mhm.
Ja, so wie die daraus braucht.
Ja, und unsere Gruppe gibt es seit 1995. Dann mach du nochmal weiter. Vielen Dank, Michael.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 3,5 Minuten. Das Thema Flaggen, da war auch hier in Ulm und man sieht sogar hier, hängt auch eine Flagge.
Ja, jeden Monat am 10. März gibt es die große Flaggenaktion, weil das der Tag
jedes
war,
wo... jedes Monat, da waren wir ein bisschen überfordert.
Weil die Zeit wegsaust. Jedes Jahr am 10. März ist die Flaggenaktion, die machen wir auch in Ulm und Neu-Ulm. Die wird bundesweit gemacht und auch weltweit, wo man mit der an dem Tag läuft man mit einer Tibet-Flagge durch seine Stadt und zeigt, wir halten die Flagge hoch, weil in Tibet dürfen sie es nicht. Wenn wir das Gleiche in Tibet machen würden, dann wären wir sofort eingeknastet. Ja, und das ist eben auch ein Tag, wo man das regelmäßig ins allgemeine Bewusstsein rufen möchte. Dann macht die Tibet-Initiative bei den Friedenswochen 2017 den Ulmer Friedenswochen mit. Wir machen eine Friedensmeditation in der Friedrichsau und unseren Bücherflohmarkt im Rathaus in Pfaffenhofen. Außerdem hat heute der Panchenlama Geburtstag, der 11. und über den berichten wir übermorgen im Weltfunk. Viel Info auf einmal. Diese Sendung kann man auch nachhören. Auf.
Die Website kannst du vielleicht nochmal sagen.
Vom tibet-ulm.de oder Facebook Tibet Ulm eingeben, da findet ihr uns. Ihr könnt jederzeit mit uns in Kontakt treten. Wir sind da offen und freuen uns auch. Am 8. Mai um 19 Uhr im Museumscafé gibt es uns auch zum Anfassen.
Dann sag vielleicht auch noch gleich die Friedenswochen, im Rahmen derer dann auch die Aktionen läuft, wann die stattfinden.
Die laufen den ganzen September durch und da sind ganz viele verschiedene Initiativen dabei, unter anderem auch wir. Da ist auch Amnesty dabei, der Bund der Antifaschisten, die Falken, der Verein für Friedensarbeit Ulm, also ganz viele, über 20 Initiativen und Gruppen und wir auch. Das ist eine eigene Sendung wert, die auch bestimmt noch kommt.
Mhm. Wir haben trotzdem noch 2 Minuten. Den Panchenlama habt ihr gerade angesprochen. Wer ist denn der Panchenlama?
Ja, das machen wir ganz kurz, weil er eben heute seinen 28. Geburtstag hat. Und da wollen wir ihm ganz herzlich gratulieren, wo immer er ist. Ja, und wie gesagt,
der ist verschwunden. Die chinesische Regierung hat einen Fake eingesetzt, der jetzt aber auch anfängt, nicht das zu machen, was sie von ihm verlangen, was ganz interessant ist. Sorry, ich wollte es abkürzen.
Genau, und darum machen wir darüber eine Sondersendung, die übermorgen in der Reihe Weltfunk um 18 Uhr beginnt, weil das Thema ist wirklich wert, genauer beleuchtet zu werden.
Und kommt heute Abend alle in die Ulmer Volkshochschule um 19 Uhr, stimmt's?
Richtig.
Da wird der Vorsitzende der Tibet-Initiative Deutschland einen Vortrag halten und das wird mit Sicherheit sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuhören.
Na, wir haben noch eine knappe Minute, Paolo, 30
Sekunden. Ich sehe den Session Time Menschen mit seinen Schuhen scharren,
der
auch schon in der Gegend gewesen
schon ist, hat er vorher erzählt. Ja, gibt es sonst noch irgendwo was ihr loswerden wolltet innerhalb von 20 Sekunden? Haben wir noch irgendwo speziell irgendwo, was euch wichtig ist?
Macht bei uns mit. Viele Grüße an alle. Tibet-Ulm.de, 8. Mai, Museumscafé, 19 Uhr, heute Abend, 19 Uhr, Ulmer Volkshochschule.
Mhm. Prima, ich glaube, dann haben wir das Wichtigste drüber gebracht. Dann war das die Plattform heute für heute Nachmittag. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da gewesen seid. Mein Name ist Michael Trost und meine Studiogäste waren
Sonja Putz
und Paolo Percocco.
Ich danke euch fürs Kommen und wir sagen auch. Tschüss und weiter geht's dann um 17 Uhr mit der Session Time und dem Siegfried.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.